Hörerinnen und Hörer, Kang Kyung-ha heißt Sie herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. Etwa eine Woche vor Chuseok gibt es in den Familien zwischen den Eltern in der Heimat und den erwachsenen Kindern Uneinigkeiten darüber, ob das traditionelle Erntedankfest mit der ganzen Familie gefeiert werden soll. Die gegen das Coronavirus geimpften Eltern sehen keine Ansteckungsgefahr und wünschen sich ein Familientreffen. Für die noch nicht ganz geimpften Kinder stellt aber ein Heimatbesuch immer noch ein Risiko dar. Mehr darüber im ersten Beitrag. Danach hören Sie die Rubrik Asien kompakt. In vielen ländlichen Gegenden in Südkorea übernehmen Migranten und ausländische Saisonarbeiter die Rolle der jungen Menschen, die in die Städte abgewandert sind. Sie übernehmen die Arbeit auf dem Feld und sind durch ihren Konsum eine wichtige Stütze der lokalen Wirtschaft geworden. Für Menschen, die in jungen Jahren in die Stadt gingen, verblasst damit die Bedeutung der Heimat. Mehr darüber im dritten Teil. Zum Schluss geht es um eine Ausstellung mit Interviews von Bürgern zu Immobilien und Wohnen. Zuerst aber etwas Musik. Hören Sie Permission to Dance, gesungen von BTS. It's the thought of being young, when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John, until that feeling we're just getting started. Eine in Jungin in der Provinz Gyeonggi wohnende Frau Kim hatte neulich von ihrer Schwiegermutter, die etwa 200 Kilometer entfernt in der Provinz Gangwon liegt, einen Telefonanruf bekommen. Wie Kim der Zeitung Joseon Ilbo erzählte, sei ihre Schwiegermutter enttäuscht darüber gewesen, dass sie und die Kinder letztes Jahr zum Erntedankfest Chuseok wegen des Coronavirus nicht zu Besuch gekommen waren. Sie gab zu verstehen, dass sie dieses Jahr auf einen Besuch hoffe. Die Schwiegermutter betonte ausdrücklich, dass sie vollständig geimpft sei und keine Infektion befürchten müsse. Frau Kim erzählt, dass sie die Bitte ihrer Schwiegermutter abgeschlagen habe, weil weder sie noch ihr Mann oder die Kinder geimpft seien. Die lange Fahrt für ein Ahnenritual strenge sie an und viele Verwandte zu treffen sei ein zu großes Risiko. Ihr Ehemann scheine zwar die Eltern besuchen zu wollen, aber das Ehepaar sei übereingekommen, auch dieses Mal keinen Heimatbesuch zu machen. Kurz vor Chuseok gibt es in vielen Familien zwischen den geimpften Eltern in der Provinz und den erwachsenen Kindern Unstimmigkeiten über einen Heimatbesuch. Während zum Mondneujahrsfest vergangenen Februar private Treffen mit mehr als 4 Personen verboten waren, dürfen zu Chuseok bei Familientreffen bis zu 8 Personen zusammenkommen, einschließlich 4 vollständig Geimpften. Nach Stand vom 9. September sind 85,4% der über 60-Jährigen vollständig geimpft. Angesichts dieser Situation erwarten die alten Menschen, dass sie von ihren Kindern zum Festtag besucht werden. Bei der Impfquote bei den unter 50-Jährigen beträgt jedoch immer noch unter 30%. Die Jüngeren sehen in den Treffen mit Familienangehörigen und Verwandten deshalb immer noch ein Risiko. Hinzu kommt, dass viele von ihnen den mit langer Fahrt, Verkehrsstau und aufwendigen Ahnenritual verbundenen Heimatbesuch ohnehin am liebsten vermeiden möchten. Die wartenden Eltern in der Provinz und die beschäftigten Kinder in der Stadt prallen damit mit ihren Ansichten zu einem Familientreffen zu Chuseok und der Infektionsgefahr aufeinander. Eine im Solo-Bezirk Yongsan wohnende Frau Zong wurde ebenfalls von ihren Eltern gebeten, zu Chuseok vorbeizuschauen. Sie habe aber nur eine Impfung bekommen und wegen der Kinder wolle sie kein Risiko eingehen. Sie überlege, alleine und ohne Familie die Eltern zu besuchen, nachdem sie die zweite Impfung bekommen habe. Ein Student, ebenfalls wohnhaft in Seoul, sagte, er habe sich damit, dass er nicht geimpft sei, herausgeredet. In Wirklichkeit wolle er die unangenehmen Fragen der Eltern und Verwandten zu seinem Privatleben nicht hören. In Internetforen kann man derzeit zahlreiche Beiträge von Nutzern lesen, die einen weiten Bogen um das Familientreffen machen wollen, aber von den Eltern ständig bedrängt werden, doch unbedingt daran teilzunehmen. Choi-Hyang-seop, Professor für Soziologie an der Kungmin-Universität zufolge, seien Konflikte innerhalb der Familie wegen Nichterscheinens zu traditionellen Festen in den letzten 1,5 Jahren wegen der Corona-Pandemie nicht aufgebrochen. Mit der steigenden Impfquote könne Corona aber nicht länger als Ausrede herhalten und der Konflikt trete nun an die Oberfläche. Es müsse überlegt werden, wie die Familie als kleinste Einheit der Gemeinschaft wiederbelebt werden kann und den Mitgliedern dabei der Stress erspart bleibt. Es geht weiter mit Asien Kompakt. Mit dem Studio ist Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
China, das die Olympischen Winterspiele 2022 austrägt, sagt reihenweise internationale Eislaufwettbewerbe ab. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus verzichtete China auf die Austragung der 4-Kontinente-Meisterschaften im Eiskunstlauf, welche im Januar nächsten Jahres in Tianjin stattfinden sollten.
Die Internationale Eislaufunion teilte mit, China habe die Organisation informiert, dass es wegen der Corona-Pandemie nicht in der Lage sei, das Turnier zu veranstalten. Nach Ermittlungen von Interessenten werde die Eislaufunion bis 2. Oktober einen anderen Gastgeber bestimmen. China hatte zuvor auch den Eiskunstlauf Senior Grand Prix in Chongqing und den Eiskunstlauf Grand Prix Cup of China, die beide im kommenden November stattfinden sollten, abgesagt.
Angesichts der rasanten Ausbreitung der Delta-Variante hat das Land einen Teil seines Flug- und Bahnbetriebs eingestellt und mehrere Städte abgeriegelt. Die Winterspiele in Peking sollen am 4. Februar 2022 eröffnet werden. In Singapur boomt der illegale Handel mit Wildtieren. Immer wieder beschlagnahmen Behörden Millionen Tonnen Elfenbein sowie Schuppen der auch als Pangoline bekannten Schuppentiere.
Die in Asien und Afrika heimischen Schuppentiere sind die am meisten illegal gehandelten Säugetiere weltweit. Ihr Fleisch gilt in manchen Ländern Asiens wie China und Vietnam als Delikatesse. Die Schuppen werden als Arzneimittel gehandelt. In der traditionellen asiatischen Medizin gelten sie als muttermilchfördernd oder werden als Mittel gegen Krebs oder Asthma eingesetzt.
Als eine Maßnahme gegen den verbotenen Tierhandel hat die Regierung Singapurs ein Rechtsmedizinzentrum für Wildtiere eingerichtet. Die Experten des Zentrums ermitteln anhand von forensisch-genetischen Analysen die Herkunft der Tiere und helfen mit ihrer Arbeit, die Schmuggler zu überführen. Einem zuständigen Beamten nach könne anhand der DNA-Sequenz exakt festgestellt werden, ob es sich um ein illegal gehandeltes Tier handele.
In dem Rechtsmedizinzentrum werden derzeit zweierlei Studien durchgeführt. In Kooperation mit US-amerikanischen Artenschutzbiologen wird untersucht, ob das beschlagnahmte Elfenbein aus Ländern weltweit miteinander in Verbindung steht. Das zweite Forschungsprojekt betrifft die Überführung von Schmugglerorganisationen für Schuppentiere. Der Schmuggel und illegale Handel mit Schuppentieren unterliegt in Singapur einer besonders strengen Kontrolle.
Wegen des Klimawandels regnet es in ostasiatischen Ländern wie Japan und Südkorea immer öfter über das ganze Jahr. Häufig kommt es vor, dass man vom Regen überrascht wird und sich im nächsten Convenience Store einen Schirm besorgt. Zu Hause stapeln sich billige Plastikschirme, die früher oder später im Mülleimer landen. Japan kommt dem Problem mit der Vermietung von Regenschirmen bei.
In japanischen Städten sind Ausleihstationen für Regenschirme an Standorten wie U-Bahn-Stationen ein gewohnter Anblick. Das IT-Unternehmen Nature Innovation betreibt seit 2018 in Großstädten wie Tokio und Fukuoka einen Sharing-Dienst für Regenschirme, iCasa. Dem Unternehmen zufolge werden in Japan jährlich ungefähr 130 Millionen Regenschirme benutzt. Davon würden rund 62% schnell entsorgt. Schon durch das einmalige Teilen eines Regenschirms würden 692 Gramm Kohlendioxidemissionen weniger produziert.
Über eine App des Sharing-Dienstes kann man für einen günstigen Preis von 70 Yen einen Regenschirm 24 Stunden lang ausleihen. Über die App werden auch die Leihgebühren abgerechnet und Informationen zu den Ausleihstellen angeboten. Die Regenschirme können an der nächsten Verleihstation zurückgegeben werden, sodass man sie nicht mit sich herumzutragen braucht.
Die Ausleihstellen befinden sich unter anderem an den U-Bahn-Stationen, Bushaltestellen und in großen Einkaufsmalls. Da der Nutzer seine Kreditkartennummer eingeben muss, ist auch die Rückgabequote sehr hoch. Dieses Geschäft wurde an etwa 200 Stellen in Tokio und Fukuoka gestartet. Inzwischen wird der Sharing-Dienst in ganz Japan angeboten.
Auch in Südkorea bieten einige kommunale Einheiten solche Regenschirmausleihdienste an. Der Landkreis Koksong in der Provinz Südcholla stellt seit dem vergangenen Jahr an 12 Stellen etwa 1500 Regenschirme zum Ausleihen bereit. Der Landkreis Taehan richtete im Juni an 72 Standorten solche Ausleihstellen ein. Im Seouler Bezirk Songpa in Paju und Sejong City können an einigen Stellen an öffentlichen Plätzen Regenschirme gemietet werden. Da das Konzept jedoch nicht in der Reduzierung von Wegwerfschirmen und Plastik besteht, sondern als soziale Dienstleistung für die Bewohner gedacht ist, bietet der Service keine Nachhaltigkeit. Zudem sind Ausleihstellen rar und der Service daher unbequem zu nutzen.
Einige Bezirke in Seoul sowie die Städte Suwon und Busan bieten einen kostenlosen Reparaturdienst an, damit kaputte Regenschirme nicht sofort weggeworfen werden. Der Seouler Bezirk Dongjak meldete eine hohe Nachfrage. Im vergangenen Jahr wurden in dem Bezirk 2790 Regenschirme zur Reparatur gebracht. Regenschirme, die nicht mehr repariert werden können, können gespendet werden. Mit den noch funktionierenden Teilen werden andere Regenschirme repariert.
Das war's für heute in Asien kompakt.
Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis nächste Woche.
Eine 57-jährige Kang ist vor 25 Jahren in ihrer Heimat Taehyangmyeon, einer zum Landkreis Hapcheon in der Provinz Südgyeongsang gehörenden Ortschaft, zurückgekehrt und baut seitdem dort Gemüse an. Sie hat seit 5 Jahren kein Baby mehr weinen gehört, denn sie ist die jüngste Einwohnerin in dem Dorf. In den vergangenen 20 Jahren ist die Zahl der Bewohner des Dorfes von 70 auf 30 geschrumpft. Ihre Nachbarn, die in jeder Saison bei der Ernte geholfen haben, können sich heute ohne Krücken und Rollstuhl nicht bewegen. Kang sagte der Zeitung Hanguk Ebo, dass in dieser Situation Arbeitskräfte aus dem Ausland die Rettung seien. Ohne sie käme das Wirtschaftsleben in Hapcheon zum Erliegen. Ähnlich ist die Situation in dem Dorf Wondong Mal, das verwaltungsmäßig zum Landkreis Haenam in der Provinz Südcholla gehört. In dem Dorf gibt es nur 12 Einheimische, einschließlich des Pilzanbauers Kim Hwang-ik. Der Anbau von braunen Kräuterseitlingen, einem Sondererzeugnis der Ortschaft, geht aber dank den Hilfskräften aus China, Kambodscha und Vietnam relativ problemlos voran. Kim sagt, dass man auf die ausländischen Arbeiter angewiesen sei, weil es im Dorf keine jungen Menschen gäbe, die die Arbeit übernehmen könnten. Die fremden Arbeitskräfte leisteten außerdem einen wichtigen Beitrag zur lokalen Wirtschaft und seien auf dem Land mit seiner älter werdenden Bevölkerung sehr willkommen. In ländlichen Räumen in Korea sind Migranten und Saisonarbeiter aus dem Ausland unentbehrlich geworden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben dies im letzten Jahr deutlich gezeigt. Weil ausländische Saisonarbeiter wegen des Coronavirus nicht einreisen konnten, fehlten den Bauern wichtige Arbeitskräfte. Im Landkreis Yongyang, dessen Bevölkerung zu 40% über 65 Jahre alt ist, mussten mehrere Bauernhöfe schließen, weil es keine Helfer gab. In ländlichen Gegenden wie Dongsangdong in Kimhae in der Provinz Südgyeongsang und Songgyeondong in Gyeongju in der Provinz Nordgyeongsang, wo viele Ausländer leben, leuchten Reklametafeln in verschiedenen Landessprachen und Lebensmittelgeschäfte bieten Importwaren aus verschiedenen Ländern an. Ein Yang Zhe-hi, der in Hainan ein Geschäft für frittierte Hähnchen betreibt, sagte, dass die ausländischen Arbeiter seine Hauptkunden seien, da es in den Dörfern keine jungen Einheimischen gäbe, die frittierte Hähnchen konsumieren würden. Ehemaligen Bewohnern, die vor Jahrzehnten als junge Menschen wegzogen, sind diese Entwicklungen in ihrer Heimat fremd. Bei gelegentlichen Heimatbesuchen fühlen sie sich als Fremde. Der Verfall der Dörfer und Gemeinden geht einher mit dem Verfall der Heimat. Eine in Seoul wohnende Frau Kang Son-hee, die aus Hatsan in der Provinz Südgyeongsang stammt, sagte, die Sehnsucht nach der Heimat sei mit den Menschen verbunden, mit denen man Erinnerungen an früher teile. Die Heimat habe aber wenig Bedeutung, wenn man dort nicht die Menschen von damals antreffe. Nach dem Tod ihrer Mutter werde sie wahrscheinlich keinen Grund mehr haben, nach Hatsan in die Heimat zu reisen. Dieser Entfremdungsprozess führt dazu, dass immer weniger vom Lande stammende Koreaner zu traditionellen Festtagen in die Heimat reisen. Ein Mitarbeiter der landwirtschaftlichen Genossenschaft in Andong sagte, dass Abwanderer, die zu den traditionellen Festen wenigstens zum Pflegen der Ahnengräber in die Heimat kamen, immer mehr auch diese Tätigkeit einem Dienstleister überlassen. Der landwirtschaftlichen Genossenschaft zufolge stieg die Zahl der Aufträge für die stellvertretende Grabpflege von 17.000 im Jahr 2019 um 40% im letzten Jahr auf 24.400. Eine 70-jährige Frau, die vor 50 Jahren die goldenen Ringe, die sie als Mitgift mitbrachte, verkaufte und sich damit das Haus, in dem sie heute lebt, anschaffte. Ein junger Mann, der ein Haus nicht als Besitz, sondern im Kontext der buddhistischen Philosophie als ein Objekt des Teilens versteht. In einer Medienkunstausstellung mit dem Titel »Wo leben Sie gerade?« äußern sich Bürger über ihre Vorstellungen von einem Haus und welche Bedeutung für sie ein Haus oder eine Wohnung im Zeitalter astronomisch hoher Immobilienpreise hat. Die Künstlerin Song Su-hee hat dafür 155 Bürger befragt. Deren Antworten leuchten in über 250.000 Buchstaben von LED-Leuchttafeln an der Decke des Tunnels der Fußgängerüberbrücke, die über den Fluss Songnaesan in Seoul führt. Der Fluss Songnaesan ist für die Künstlerin und Autorin die Heimat ihrer Seele. Sie lebte als Kind in der Nähe und ging fast jeden Tag als Schülerin dort spazieren. Die Leuchttafeln flimmern in dem dunklen Tunnel wie Sterne und erzählen die Geschichten und Erinnerungen der Bürger. Die Passanten werden beim Vorbeigehen damit konfrontiert. Erst wenn sich auch der Betrachter mit der Frage auseinandersetzt und eine Antwort findet, ist das Werk vollendet. Die Künstlerin Song Sui hat auf der Grundlage des Begriffs der räumlichen Lebensgeschichte die Geschichten der Bürger in ihr Werk einfließen lassen. Um mehr über das Leben der Bürger anhand von Bewegungen durch Raum und Ort zu erfahren, stellte sie ihnen 10 Fragen über die Bedeutung des Wohnwechsels und den Sinn von Leben und Wohnen. Sung sagte in einem Interview mit der Zeitung Hangyore, eine räumliche Lebensgeschichte sage aus, wo ein Mensch geboren ist und wohin er sich bewegt und wie er gelebt hat und welchen Einfluss der räumliche Wechsel auf mein Leben hat. Die Interviews mit den Bürgern wurden auch als Buch herausgegeben. Die Künstlerin sagt, dass die Menschen darüber nachdächten, wie sie mit Immobilien mehr Geld verdienen können. Für sie sei aber ihre Arbeit und wie sie heute lebe kostbar. Sie habe sich mit den Menschen darüber austauschen wollen, ob sie nicht wegen Gedanken an Immobilien diese kostbare Zeit verlieren. Wo leben Sie gerade? Wurde für das öffentliche Kunstprojekt der Stadt Seoul, Seoul 25 Teile ausgewählt. Song Sui hatte sich mehrere Male für den Kauf einer Neubauwohnung beworben, war aber jedes Mal durchgefallen. Währenddessen hatten sich Immobilien so verteuert, dass sie sich keine Wohnung mehr leisten konnte. Dies war der Anlass, dass sie begann, sich mit dem Zusammenhang zwischen Immobilien bzw. Wohnungen und dem Leben zu beschäftigen und eine Ausstellung zu diesem Thema plante. Sie habe auch zeigen wollen, wie das Leben des Individuums vor dem Hintergrund einer gigantischen Immobilienwirtschaft von Räumen beeinflusst wird, so Song. Seit der Auswahl für das öffentliche Kunstprojekt im Februar dauerte es 5 Monate, bis sie die Werke vervollständigt hatte. Größer als die Freude darüber, die Ausstellung fertiggestellt zu haben, sei die Sorge darüber gewesen, ob Besucher und Passanten ihre Werke überhaupt mögen. Song sagt, dass sie auch in Zukunft mit Geschichten und Texten arbeiten wolle. Das war's dann auch wieder für heute in Kreuzung quer durch Korea. Aespa singt The Next Level und mit diesem Lied sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.